SWR1 Baden-Württemberg. Leute mit Wolfgang Heim.
Der Journalist und Dokumentarfilmer Hubert Seipel ist unser Gast. Damit der Mann, der über Russland und Wladimir Putin ein paar Filme gemacht hat, aktuell wieder ein Buch veröffentlicht hat. Guten Morgen erstmal.
Guten Morgen.
Und herzlich willkommen.
Grüße.
Herr Seipel, wann haben Sie Wladimir Putin das letzte Mal gesehen?
Vor einem Jahr.
Vor einem Jahr. In Moskau?
Ja.
Bei welcher Gelegenheit?
Aufgrund des Buches, weil ich immer unterwegs bin und ab und zu mal mit ihm rede. Und deswegen war ich dann auch da. Das war sehr schwierig. Anschließend konnte man sich auch nicht mehr sehen wegen der Corona-Geschichte.
Haben Sie danach nochmal eine Schalte mit ihm gehabt?
Nein, habe ich nicht gehabt.
Dieses haben uns gesehen suggeriert, man sei sozusagen sehr nahe beieinander. Ist das in Ihrem speziellen Fall so?
Das ist wunderbar. Das sagt im Grunde genommen, also er hat mich vereinnahmt, er hat mich instrumentalisiert. Aber Sie brauchen eine bestimmte Nähe, um überhaupt im Grunde genommen was herauszukriegen. Das ist hier auch nicht anders. Ich würde mal sagen, in Berlin gibt es vielleicht 10 Journalisten, 12 Journalisten, die wirklich gut Bescheid wissen. Und nur deswegen, weil sie relativ nah an den Politikern sind. Nähe heißt ja nicht unbedingt Vereinnahmung. Und Politik ist ein Geschäft und Journalismus ist eine Art Geschäft, wo es eigentlich immer um Öffentlichkeit
wobei
geht.
Wobei Nähe natürlich trotzdem zumindest die Gefahr beinhaltet, vereinnahmt zu werden.
Immer.
Haben Sie sich jemals bei Putin und bei Russland in dieser Gefahr gesehen?
Immer. Ich sehe mich immer in der Gefahr, dass Sie mich vereinnahmen, dass
womit kann ich Sie vereinnahmen, Herr Seipel?
Ist doch auch sehr schön, hier bei Ihnen aufzutreten.
Ja, trotzdem. Aber ich habe ja nichts zu bieten.
Scherz beiseite. Sie haben natürlich einen richtigen Punkt angesprochen. Die Frage ist, ab wann man sich identifiziert, ab wann man sozusagen instrumentalisiert wird, ohne dass man es merkt. Und wie geschmeichelt man sein könnte, im Grunde genommen, dass einem ein mächtiger Mensch sozusagen empfängt. Das ist natürlich immer eine Gefahr. Aber das ist in unserem Job prinzipiell eine Gefahr. Egal, ob Sie mit einem Wirtschaftsführer reden, ob Sie mit einem Politiker reden. Sie müssen sich nur darüber im Klaren sein und können nicht behaupten, nein, bei mir findet das nicht statt.
Also Putin ist ja nicht irgendwer. Putin ist einer der mächtigsten Männer der Welt, wenn man sich seine Karriere anguckt. Vom KGB-Offizier bis zu dem, was er heute darstellt. Kann man nur eine solche Karriere hinkriegen, wenn man sehr genau und sehr gut weiß, was man will? Mit anderen Worten, welche Absprachen hatten Sie mit ihm? Welche Absprachen mussten Sie mit ihm treffen?
Ich erzähle Ihnen mal die erste Geschichte, als wir uns gesehen haben, weil ich glaube, das Einfachste im Grunde genommen ist. Ansonsten bin ich ja nichts anderes als die Planungsfigur Nummer 5 in dem Plan, wie erobere ich jetzt Deutschland oder nicht. Mal abgesehen davon, dass ich dazu nicht in der Lage bin. Also, ich bin auf ihn gekommen, schlicht und ergreifend, als wir 2008 oder 2009 über Nord Stream 1 gesprochen haben, also über diese Ölpipeline im Grunde genommen. Damals hatte ich einen Film vorher gemacht über Wirtschaft und hatte Helmut Schmidt getroffen am Abendessen. Und da jetzt gerade Nord Stream so die Rede war, haben wir darüber geredet. Und ich habe gesagt, Sie haben doch auch eine Erfahrung mit der Sowjetunion damals noch. Öl, Gas, wie war denn das damals? Und da hat der losgelegt. Er hat gesagt, ja, er wollte damals tatsächlich auch das Öl und das Gas haben. Und die Amerikaner sind ihm da reingekrätscht dabei. Er hat sich aber durchgesetzt gegen Reagan. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist interessant, da mache ich mal einen Film drüber, über Nord Stream 1, die Deutschen und das Gas aus dem Osten. Da bin ich sozusagen zu Putin gekommen, hat lange gedauert. Am Schluss gab es aber dann noch ein Interview. Und das war der Ausgangspunkt, weil ich mir gedacht hatte, interessanter Mann, könnte man sich mal länger mit beschäftigen. Und dann dauerte es wieder 12, 13, 14 Monate. Ich habe da hingeschrieben, würde gerne einen Film machen mit ihnen sozusagen an seinen Pressesprecher. Die haben gesagt, wollen wir mal sehen. Und dann gab es plötzlich einen Anruf, ich sollte doch mal kommen.
Aha.
Okay, dann kam ich, dann saßen da 4 Leute. Putin, der Pressesprecher, der dagegen war, ein Dolmetscher und ich. Und ich hatte mir ein bisschen was aufgeschrieben, weil man vergisst es ja manchmal mit solchen Leuten, die da vor einem sitzen, und hatte gesagt, wenn wir einen Film machen, müssen wir 4 Sachen machen. Einmal, ich muss sie Monate begleiten können. Zweitens, ich muss mehrere Interviews mit ihnen machen, nicht nur eins. Sie sehen den Film nicht, sie sehen auch die Interviews nicht. Und dann hat Putin gelacht und hat gesagt, er hätte übrigens auch noch eine Bedingung. Nichts über Frauen, nichts über Familie, über Politik, alles, aber sonst nicht. Und das war der Deal.
Das war der Deal. Die FAZ hat konstatiert, dass sie eine freundschaftliche Verbindung zu ihm hätten. Und ich glaube, der Tagesspiegel hat sie einen Putin-Versteher genannt.
Fangen wir erstmal mit dem Tagesspiegel an, weil verstehen finde ich prinzipiell schon mal was Gutes. Wenn man nichts versteht, kann man auch nichts beurteilen, kann man auch nichts weiter schreiben und nichts weiter analysieren.
Die haben es aber anders gemeint.
Das mag so sein. Tagesspiegel und FAZ sind nun mal relativ amerikafreundlich. Ja. Und wenn man sich mal guckt, was sie sonst so erzählen, haben sie ein sehr klares Bild, nämlich, dass Putin der Böse ist und Amerika das Gute ist und dass dieser Kampf auch auf den Zeitungsseiten ausgetragen wird. Das aber will ich denen nicht prinzipiell unterstellen in jeder Sekunde, aber natürlich ist jemand, der sich intensiv mit Putin beschäftigt, für sie und dann nicht zu negativen Schlüssen permanent kommt, nicht sehr angenehm.
Aber Herr Seibel, ich will jetzt nicht das ganz große Fass aufmachen, aber ist es wirklich so holzschnittartig, dass die deutsche Presse, ich nehme die jetzt mal stellvertretend, Tagesspiegel plus FAZ, dass die Amerika feiern, auch nach 4 oder 5 Jahren Trump, und dass Putin und Russland per se das Schlechte, das Böse und das Üble sind?
Das klingt im ersten Moment ein bisschen nach Verschwörungstheorie, ist es aber leider nicht. Wenn Sie sich einfach mal anschauen, über wie viele Jahre, mit welcher Intention über den Gegner berichtet wird. Egal, ob jetzt nun die Position ist, dass man Nord Stream 2 dicht machen muss, was die FAZ ganz massiv durchaus auch gefordert hat. Wenn man sich anschaut, dass jede Regung in Russland, die innenpolitisch ist, eigentlich kurz schon den Umsturz signalisiert, dann haben sie schon das Gefühl, dass manchmal die Wunschvorstellung und die Realität auseinandergehen.
Auf der anderen Seite tun Putin und Russland ja auch ein bisschen was, um dieses Bild letztlich auch entstehen zu lassen. Also Nawalny, der vergiftet wurde, als er zurückkam, ist er wieder in Haft genommen worden. Jetzt hat es gestern oder vorgestern einen Oppositionspolitiker gegeben, den man aus einer polnischen Maschine in St. Petersburg rausgeholt und verhaftet hat.
Ja, haben vollkommen recht. Nawalny ist mit sicherlich eine tragische Figur. Erstens mal, der wurde vergiftet, klar. Zweitens mal glaubt er tatsächlich, dass er sozusagen die Regierung stürzen kann. Seine Rückkehr, die er inszeniert hat in dem Zusammenhang, war wochenlang angekündigt. Er hat sich ein Flugzeug mehr oder minder gechartert mit 75% Journalisten, ist eingeflogen und hat Putin beschimpft. Was glauben Sie, was ein Staatschef machen wird? Der wird sagen, herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind, mich umstürzen wollen. Ich glaube nicht, dass das im Grunde genommen in irgendeinem anderen Land sehr viel anders gelaufen wäre. Seine Tragik besteht tatsächlich darin, dass er tatsächlich nicht unterscheiden kann, ob er nun einen solchen Staat stürzen kann oder nicht stürzen kann. Über die Vergiftung wollen wir nicht reden. Novichok gibt es im Übrigen, ob das die russische Regierung war, das will ich gar nicht so im Detail anführen. Novichok gibt es zwischenzeitlich überall und hat viele Feinde.
Na gut, also er wird sich nicht selber vergiftet haben.
Und mit Sicherheit
es gibt ja auch noch ein paar andere Geschichten. In London ist ein ehemaliger KGB-Funktionär vergiftet worden. Also mit anderen Worten, ein Staat, der offensichtlich Mittel einsetzt, die nochmal vorsichtig formuliert, nicht zum demokratischen Standardrepertoire gehören sollten.
Das mag schon so sein. Das Problem, was aber besteht, ist, das muss der Staat und das müssen die Menschen in Russland erstmal selber regeln.
Die gehen doch in Knast, wenn sie gegen Putin und Russland demonstrieren.
Der ist, wenn ich das richtig erinnere, 2018 mit 76-77% der Stimmen gewählt worden. Wenn ich mich noch mal richtig erinnere, hat Levada, das Meinungsforschungsinstitut, das nun ein sehr unabhängiges ist, festgestellt vor einem Monat, dass 56-58% der Russen für Putin sind.
Aber Herr Seibel, trotzdem riskiert einer, der gegen Putin auf die Straße geht oder demonstriert, Gefängnis.
In jedem Fall?
Wie in jedem Fall?
Jeder Demonstration gehen die Leute sozusagen ins Gefängnis?
Ich bin kein Buchhalter, aber was ich an Bildern sehe und was ich an Meldungen höre, das stimmt mich nicht sehr hoffnungsvoll, dass Russland auf einem guten demokratischen Weg ist, wenn ich das so
direkt
formulieren darf.
Das Problem ist, dass die Russen es selber entscheiden müssen in dem Zusammenhang. Auch Putin hat ein Verfallsdatum, schlicht und ergreifend. Und unser Grundgesetz geht nur bis zur Grenze. Das müssen die Russen schon selber tun und das kann weder die FAZ noch der Tagesspiegel noch wir tun.
Jetzt machen wir einen kleinen Break. Das Schöne an einer Live-Sendung ist, dass man live auch Kommentare von SWR1-Hörerinnen und Hörern reinbekommt. Es gibt jetzt sozusagen, also ganz vorsichtig formuliert, auch wieder eine Zweiteilung. Zum einen Leute, die sagen, Seipel hat im Prinzip recht und ich, also als Moderator, stünde für dieses Russland ist immer böse und Putin sowieso die Inkarnation des Bösen. Es gibt auch andere, die sagen, wie kommt Seipel dazu, diese Russland-Nähe so zu zelebrieren angesichts des Umstandes, dass es den russischen Einmarsch in der Ukraine gegeben hat, die russische Intervention in Syrien und en passant auch eine frappierende Nähe der AfD zu Russland und zu russischen Stellen.
Dazu soll ich jetzt alles aber sagen, ich halte das für ganz normal. Okay. Ich halte das mal wunderbar für normal, weil das spiegelt natürlich haargenau die Kontroverse wieder, die wir haben, wenn wir Russland-Bild betrachten. Das halte ich für wirklich eine ganz normale Geschichte.
Können wir es stichwortartig machen?
Ja, also klar.
Ukraine. Da sind die Russen rein. Durften sie das?
Also,
nach Ansicht des Westens durften sie es nicht.
Da zitiere ich mal ganz kurz Herrn Steinmeier, der damals gesagt hat, hätten wir gewusst, dass werden wir die Ukraine vor die Alternative stellen, entweder die EU, sich der EU anzuschließen oder bei Russland zu bleiben, eine solche Spaltung an ein solches Dilemma entstehen würden, hätten wir das nie und nimmer gemacht. Das war mal der Punkt.
Ist das die Rechtfertigung für die Intervention?
Das ist letztendlich eine Beschreibung der Dynamik, die zur Intervention geführt hat. Sie müssen sich zwei Sachen vorstellen. Damals hat, 2012 war das, der damalige EU-Präsident gesagt, entweder die Ukraine schließt sich der EU wirtschaftlich voll an oder sie kommt nicht rein. Die Ukraine hatte damals 50% ihres gesamten Handels neben ihrer Geschichte mit Russland und mit der EU zu tun. Und das war eine Zuspitzung der inneren Problematik.
Aber hat Putin diesen Plan letztlich nicht schon lange gehabt und die EU hat ihm den Gefallen getan, einen Anlass dann auch zu finden?
Habe ich keine Belege dafür. Kann sein, kann aber auch nicht sein.
Was ist mit Syrien? Also Assad, ein Mann, der für ein fürchterliches Elend im eigenen Land mitverantwortlich ist. Die Russen machtpolitisch clever, kühl sind reingegangen, um ihre Position zu stärken?
Jede Geschichte hat eine Vorgeschichte. Das muss man nur leider dazu sagen. Zum einen mal das Bild, das jetzt im Jahre 2011 ein kleiner Junge in Dara an die Mauer hingespritzt hat. Assad, du bist jetzt dran. Ist eine wunderbare Geschichte. Daraus gab es dann den Bürgerkrieg, habe ich im Spiegel bei Relotius gelesen, 2018, lange und breit. Der Hintergrund des ganzen Syrien-Konfliktes ist der Irak-Krieg, wenn Sie sich noch erinnern. 2003, da ist Bush einmarschiert, dann gab es Abu Ghraib mit den Foltergefängnissen. Das hat die IS auf den Plan geworfen. Die IS wurde wiederum gegen Syrien mit eingesetzt. Und dann hatten wir das Problem.
Das weiß ich alles, Herr Seipel.
Ja, aber das muss man dabei erklären. Und dann gab es 2014 und 2015 das Problem, dass die IS fast zwei Drittel des Landes eingenommen hat. Übrigens auch mit russischen Kämpfern aus Dagestan, aus Tschetschenien, dem zusammen. Und das hat auch Russland mitbewogen, neben dem, dass sie eine Stationierung, dass sie einen Militärstützpunkt haben, einzugreifen.
Unterm Strich, Herr Seipel, ist die russische Militärintervention und die Art und Weise, wie Russland in Syrien und im Syrien-Konflikt agiert, in Ordnung für Sie?
Es geht um politische Interessen. Die Nachbarschaft inklusive Saudi-Arabien wollten zusammen mit dem IS Assad stürzen. Russland hat Interessen in Syrien, genau wie die Amis. Und das ist das Ergebnis davon.
Weil wir über Russland reden, weil wir über Putin reden, weil Sie dezidiert anderer Meinung sind als viele in Bezug auf Russland nach wie vor. Doch viele Mails von SWR1-Hörerinnen und Hörer, die auch wissen wollen beispielsweise, wie Sie diese offensichtliche Nähe der AfD zu Russland interpretieren, inklusive einem schönen Besuch einer AfD-Delegation, bei der sich dann offenkundig auch der russische Außenminister Lavrov mal Zeit für die deutschen Freunde genommen.
Ich glaube, das sind einfach politische Spielchen, die passieren, im Grunde genommen. Dass bei der frostigen Atmosphäre, in der wir gerade sind, schlicht und ergreifend darauf verwiesen wird, wir können auch mit anderen, wir können auch vielleicht mit denen reden gleichzeitig nochmal. Für mich ist das normale politische Spiel, pieksen im Grunde genommen Richtung Bundesrepublik und zu sagen, hey, wenn ihr nicht wollt, können wir vielleicht auch mit denen.
Gehört zu diesem normalen politischen Spiel auch, dass man Trollfabriken offenkundig in St. Petersburg und Moskau installiert hat, die in die Welt ausstrahlen und die russische Sicht der Dinge dann jeweils platzieren, ob in den Vereinigten Staaten von Amerika oder auch in Deutschland?
Sie sprechen jetzt von der NSA, wenn ich das richtig verstanden habe, in der Nähe von Washington, die größte Abwehrvariante der Welt darstellt. Ich glaube, dass Desinformation prinzipiell ein Spiel ist von allen großen Staaten.
Herr Seipel, ich bin nicht ganz blöd. Ich habe mit diesem Konter, mit diesem NSA-Konter gerechnet.
Ja, das mussten Sie auch.
Aber lassen Sie uns doch trotzdem ein paar Sätze verlieren über die Trolls aus Moskau und aus St. Petersburg.
Also ich bin im Detail nicht über dieses Trollgeschäft informiert. Das ist auch nicht mein Hauptpunkt.
Aber der Punkt ist
natürlich, dass Desinformation und Information, was wir wollen, was der Gegner will, dass wir richtig sind und die falsch sind, ein normales Spiel auf der gesamten Welt ist. Und das werden auch die Russen machen und auch die Chinesen machen. Aber ich habe natürlich nicht umsonst die NSA angeführt, weil wir da auch vor den letzten, wann war das, 3-4 Tagen nochmal eine Neuauflage mitbekommen haben, dass der dänische Geheimdienst dem Auftrager der NSA, Frau Merkel, Herrn Steinmeier, abgehört und so weiter hat. Also es ist keine russische Spezialität, das meinte ich.
Interpretiere ich Sie richtig, wenn ich denke, Sie beklagen, dass mit zweierlei Maß gemessen wird,
ja,
dass an die Russen härtere und schärfere Regeln, denen unterstellt gegenüber einem Verbündeten wie die Vereinigten Staaten von Amerika, nachgehen lässt?
Ja, das hat was mit Softpower zu tun. Das Bild der Amerikaner ist schlicht und ergreifend, Amerikaner sind für Demokratie, für weltweiten Frieden und Ordnung und sie regeln das schon gleichzeitig für uns. Der Russe ist der Böse, das Reich des Bösen, wie nur Ronald Reagan mal gesagt hat letztendlich, und das hat sich nicht wahnsinnig viel geändert. Dass die NSA der größte Abhörer und Hacker ist, mit über 44.000 Menschen, mit über 11 Milliarden Haushalt, das ist der andere Punkt. Dass russische Hacker gut sind, überhaupt keine Frage. Dass chinesische Hacker gut sind, auch überhaupt keine Frage. Und wenn wir gut sind, hacken wir uns auch im Kreml ein.
Ein minimaler Aspekt noch, da haben wir nicht mehr viel Zeit, weil uns die Zeit wegläuft. Das russisch-chinesische Verhältnis spielt in unserer Wahrnehmung so gut wie keine Rolle. Ist das ein Fehler?
Natürlich ist das ein Fehler. China hat 1,3 Milliarden Menschen, ist einer der Weltmächte und eine zunehmende Weltmacht. Und Russland ist ihr Nachbar. Und beide werden vom Westen heftig angegriffen, aber vorrangig Russland.
Die Zweiteilung unserer Hörerschaft geht weiter. Also die eine Fraktion, die sagt, Seipel ist gehirngewaschen, redet Mist und steht auf der Payroll von Wladimir Putin.
Aber mit mindestens 3 Millionen pro Monat.
Haben Sie jemals Honorare, wenn ich so direkt fragen darf, aus Russland bezogen?
Honorar aus Russland?
Ja.
Sie meinen direkt,
Geld.
Direkt
vom... Ob direkt oder
geht's
indirekt?
Noch? Darf ich mal eine Antwort geben?
Geht's noch? Okay, also nicht.
Geht's noch?
Also nein.
Was die Frage hat, schwingt ja mit. Ist er bezahlt?
Ja, nein. Klar. Nein, aber Sie gucken mich jetzt so böse an.
Weil das eine typische Nummer ist, dass man einfach, man will es ja nicht versäumt haben, aber ich muss noch mal sicher gehen, der wird ja nicht etwa bezahlt sein.
Aber Herr Seipel, wir sind doch in einer Live-Sendung, wo man auf eine klare Frage eine klare Antwort geben kann, ohne dem Fragenden, in dem Fall jetzt mir, zu unterstellen, ich würde da so ein bisschen ein Fass aufmachen, aus dem es rausriecht.
Naja, wenn man manche Fragen aufnimmt, gibt man ihnen Raum. Und man nährt einen bestimmten Verdacht. Da kann ich 5-mal Nein manchmal sagen, aber es steht im Raum. Aber da sind wir unterschiedlicher Meinung, ist ja auch wurscht.
Okay. Sie haben es jetzt für meine Vorstellung ausgeräumt. Gut. Andere Fraktion, die wird Ihnen besser gefallen, die sagt, endlich mal jemand, der gegen den klassischen Mainstream argumentiert, der bedenkenswerte Argumente vorbringt, der beispielsweise was Russland und Putin angeht, auf historische Dimensionen verweist. Und ein Hörer, diese Mail hat mir, wenn ich das so direkt sagen darf, eigentlich am besten gefallen. Ein Hörer aus Kenzlingen sagt, ihn interessiert gar nicht so sehr, was Seipel, also Sie, so politisch denken. Ihn interessiert viel mehr, wie Sie diesen Putin persönlich erlebt haben. Die Frage gebe ich jetzt genauso weiter.
Ja, das ist immer so ein bisschen problematisch, weil man kommt dann ganz schnell in Gala oder bunte Ebene. Ich habe den erlebt als sehr direkt. Wenn er nichts sagen will, sagt er tatsächlich nichts.
Verzeihen Sie, reden Sie Deutsch oder Russisch mit ihm?
Deutsch. Mhm. Deswegen kommt das auch zustande, weil mein Russisch ist grottenschlecht, muss ich dazu sagen.
Und sein Deutsch so gut,
Deutsch,
dass er sich differenziert ausdrücken kann?
Mhm. Ja, das kann er. Er kann sogar Witze erzählen auf Deutsch. Das ist ja auch schon mal etwas. So, ich finde ihn schnell im Kopf. Ich finde ihn auch durchaus taktisch. Er weiß schon, was er vielleicht anspricht und was er natürlich nicht anspricht. Also er ist hellwach.
Wie geht er mit anderen Menschen um? Also mit Leuten, die hierarchisch unter ihm stehen? Also mit allen anderen?
Also so, das kann ich nicht so ganz genau beurteilen. Also das ist kein besonders befehlender oder sonst ein Tunnel. Relativ normal, finde ich eigentlich. Ja. Aber ich bin ja nicht Tag und Nacht bei ihm und ich bin auch nicht sein Psychoanalytiker. Ich kann nur mal sehen, wie er auf mich wirkt. Ist er schnell im Kopf? Ist er freundlich? Taktisch ist er wie alle Politiker. Und das ist das, was ich registriere.
Haben Sie registriert, ob sogenannte weiche Faktoren bei ihm eine Rolle spielen? Sympathie, Antipathie, Emotionen, welcher Art auch immer?
Also bevor der, was ich registriert habe, was sacht, hart gegen jemand anders, da muss schon relativ viel passiert sein. Da ist eher zurückhaltend. Er ist auch jemand, der wenig sagt über Politiker, über andere Politiker, auch egal, ob das jetzt Biden oder Obama ist oder Merkel ist letztendlich. Bei Obama konnten Sie es feststellen, da war ich mal dabei, als sie sich getroffen haben, dass es da schon fast durchaus eine physische Abneigung gibt.
Beidseitig.
Da merkte man, das funktioniert gar nicht, die Chemie letztendlich oder so. Bin sehr gespannt, wie das denn sein wird in Biden.
Die treffen Biden sich ja in ein paar Tagen.
In Genf, ja. Aber ansonsten ist er da sehr zurückhaltend, weil er postuliert immer, es geht um Interessen. Ja. Und wir sitzen sich zweimal.
Sie haben noch einen erlebt, der vermutlich der zweitwichtigste Mann Russlands ist, der langjährige Außenminister Lavrov. Wie oft gesehen oder wie intensiv auch erlebt?
Auch sicherlich ein paar Mal. Also ich kann es jetzt nicht aufzählen. Aber im Laufe der letzten 10 Jahre waren das etliche Mal.
Was ist das für ein Typ?
Extrem erfahren, extrem ausgeschlafen. Seit 2004 Außenminister, vorher unter anderem 8 Jahre lang UN-Botschafter in New York, kennt also Amerika in- und auswendig, hat ein sehr großes Repertoire, manchmal polternd, manchmal einfühlend, sehr, sehr geschickt.
Ein großes Selbstbewusstsein auch?
Ja, hat er. Und er ist natürlich auch geprägt vom Untergang der Sowjetunion, denn da ist er letztendlich groß geworden, gleichzeitig nochmal mit. Er hat beim Auswärtigen Amt, glaube ich, damals angefangen in den 80er Jahren als Youngster. Und dann konnte er vom Balkon der Diplomatie sehen, wie das den Bach runtergeht.
Apropos Untergang der Sowjetunion, Putin hat ja auch mal den Untergang der Sowjetunion als die größte, auch biografische Katastrophe seines Lebens bezeichnet. Da war er ja noch KGB-Offizier in der damaligen DDR. Was Lavrov angeht, wie würden Sie das Verhältnis zwischen Lavrov und dem deutschen Außenminister Maas beschreiben?
Das ist eigentlich nicht mehr existent, weil ich glaube, Lavrov redet nicht mehr mit Maas. Und will auch gar nicht mehr mit Maas reden, weil er ihn nicht für ernst nimmt.
So einfach ist das?
Ein bisschen komplizierter natürlich, weil er eine Vorgeschichte hat.
Welche Vorgeschichte?
Aber ich glaube, im Wesentlichen, was da passiert ist, ist so das letzte halbe, dreiviertel Jahr im Zusammenhang mit Nawalny. Da hat sich die Situation zugespitzt. Und parallel dazu gab es auch noch den 50. Jahrestag, wenn Sie sich entsinnen, des Moskau-Vertrags. Sagt Ihnen der noch was?
Das war 1970 oder 71, Willy Brandt, Egon Bahr und die Gegenseite vertreten von Brezhnev und Kosygin.
Ja, und was haben die ausgemacht? Die haben damals ausgemacht, sie haben letztendlich die Grenzen festgelegt nochmal. Und das war eine heftige, umstrittene Geschichte. Und ich glaube, das letzte Mal, dass sie sich so richtig gesehen haben, war im Grunde genommen im Gästehaus des Auswärtigen Amtes in Moskau, wo sie die Urkunde durchgeblättert haben von damals. Und ich glaube, die sind nicht mehr auf Kommunikationshöhe sozusagen.
Spielt der langjährige Ministerpräsident Medvedev, der ja auch zwischenzeitlich mal Staatspräsident war, noch irgendeine Rolle in Russland?
Der ist noch da, er sitzt auch im Nationalen Sicherheitsrat, aber die Macht, die er hatte als Premierminister letztendlich, die ist längst weg.
Warum ist die weg? Weil Putin ihn weghaben wollte?
Ja, es gab, glaube ich, mehrere Punkte. Zum einen war schon seit langem die Diskussion über Medvedev und die Effektivität des Kabinetts. Putin hat ja die Tendenz, dass er Leute sehr, sehr lange, an Leuten sehr, sehr lange festhält gleichzeitig. Ja. Die Kritik war aber zwischenzeitlich sehr, sehr hoch. Und deswegen hatte Putin das sozusagen mit der Verfassungsreform, die damals eingetreten ist, 2020, auch Herrn Medvedev mit entsorgt.
Gibt es außer Lavrov noch jemand, der als Spitzenpolitiker in Russland eine überragende Rolle spielt?
Was es im Machtgefüge mit Sicherheit ist, ist Shoigu, der Verteidigungsminister. Der war schon unter Jelzin Minister für Katastrophen, nicht Katastrophenminister.
Okay.
Und das ist sicherlich einer der großen
Einflüsse. Aber das war es dann im Wesentlichen.
Ja, es gibt natürlich noch Menschen in der zweiten und dritten Reihe. Man darf nicht vergessen, das, was wir sehen öffentlich, ist ja immer nur die repräsentative erste Reihe. Zwischenzeitlich hat sich das Bild verschoben, nicht mehr so sehr in der zweiten, aber in der dritten Reihe.
Bevor wir über Edward Snowden reden, den Sie als erster deutscher Journalist vor ein paar Jahren interviewt haben, der ja in Moskau lebt, eine Frage noch zu einem anderen Mann, der in Moskau oder in der Nähe von Moskau vermutet wird, Jan Masalek, Wirecard, Pleite, einer der Drahtzieher, mutmaßlich. Haben Sie irgendwelche Informationen,
keine Ahnung,
wo der sein könnte?
Keine Ahnung.
Ob er in der Obhut
des
russischen Auslands...
Aber sehr wahrscheinlich ist er im Reich des Bösen. Aber ich habe sonst keine Ahnung.
Sie wissen es nicht.
Ich weiß es nicht.
Aber Sie würden es auch gerne wissen.
Och, wenn ich einen Film über Wirecard oder ein Buch über Wirecard schreibe, da würde ich wirklich dahinterher sein.
Ja, da müssten Sie hinterher auch kohletechnisch keine weiteren Filme machen. Vermute ich mal. Edward Snowden. Wie haben Sie ihn damals erlebt und haben Sie heute noch Kontakt zu ihm?
Nein, ich habe heute jetzt keinen Kontakt mehr zu ihm. Ich habe ihn damals intensiv erlebt, etwas unsicher, etwas mit anderen Augen auf die Welt schauen. Was eigentlich passiert jetzt drumherum, um ihn herum? Er hat mit vielem gerechnet, aber dass es das werden würde, dass er permanent auf der Flucht sein würde, dass er in Russland enden würde, hat er nie geglaubt. Er hat ja über 20 oder 21 Anträge gestellt, in Europa unterzukommen, auch bei uns. Und wir haben ihn nicht genommen, weil wir uns mit Amerika nicht anlegen wollten. Ich glaube, das hat er wirklich unterschätzt in dem Zusammenhang. Und
warum haben ihn die Russen genommen?
Naja, der Gegner meines
Feindes. Der Feind meines Feindes ist mein Freund.
So ungefähr in dem Zusammenhang. Und es war ja auch damals eine irre Erzählung, die er hatte. Und am Anfang war das so eine normale Geheimdienstgeschichte, dachte man. Und dann stellte sich einfach heraus, der Umfang, um den es gegangen ist. Und der führte zu einem Untersuchungsausschuss hier auch im Deutschen Bundestag über die Rolle des BND. Und da sah der BND nun leider gar nicht gut aus, weil die Amerikaner ihren technischen Vorsprung genutzt haben und den BND zum politischen Dienstleister für die NSA gemacht haben. Und das war natürlich ein gigantisches Problem. Wir wissen ja noch, wie Frau Merkel damals gesagt hat, abhören unter Freunden geht gar nicht, als sie abgehört worden ist. Allerdings, was wir vielleicht nicht vergessen haben in der Zwischenzeit, ist, dass Obama 4 Wochen später gesagt hat, das werden wir weiter so machen, nur weil wir besser sind, hören wir damit nicht auf und wir wollen wissen, was alle Regierungen auf dieser Welt tun.
Hat aber offenkundig nichts, zumindest wenn man den Bilder glauben darf, an dem famosen Verhältnis zwischen Obama und Frau Merkel verändert.
Ja, das ist schon spannend zu sehen, weil da ist natürlich die Frage, was sind deren Interessen und was unsere Interessen sind gleichzeitig nochmal. Und inzwischenzeitlich ist das ja umgedreht. Zwischenzeitlich spricht ja niemand mehr von der NSA, sondern nur noch von den russischen Hackern.
Mhm. Eins noch zu Edward Snowden. Wissen Sie, wovon der lebt, womit der sein Geld verdient und ob der jemals noch woanders hin kann?
Also fangen wir mal mit dem Letzteren an. Ich glaube, das wird schwierig werden, es sei denn, unsere amerikanischen Freunde entschließen sich, ihn wieder nach Hause zu holen und auch eine faire Aufarbeitung zu garantieren, um dass es gegangen ist. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, er ist, glaube ich, massiv nachgefragt. Er tritt ja über Internet massiv nach und gibt Ratschläge und ist, glaube ich, als Consultant unterwegs, schlicht und ergreifend.
Über Wladimir Putin haben wir schon ausführlich in dieser Sendung gesprochen. Jetzt aktuell diese Eiszeit, die es zwischen Deutschland und Russland gibt. Ich weiß nicht, kann man das erweitern zwischen Europa und Russland oder der EU und Russland?
Ja, es gibt sehr unterschiedliche Interessen. Bei uns ist es, glaube ich, so ein bisschen, wenn man so will, ein Ermüdungsbruch zwischen Merkel und Putin über diese 16 Jahre. Es gab sehr unterschiedliche Phasen, in denen man das ein oder andere Problem gelöst hat. Ich glaube, zwischenzeitlich löst sich das mehr oder minder auf. Der zweite Punkt ist, dass was Europa angeht, da kriegen wir momentan so eine Konstellation, wie wir sie eigentlich schon mal kurz nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion gehabt haben. Wir erinnern uns sozusagen an all das Böse, was uns angetan worden ist. ich spreche jetzt mal von den baltischen Staaten, ich spreche jetzt mal von Polen, ja, gleichzeitig nochmal. Und es gibt keine Aussöhnung mit den Russen gleichzeitig nochmal. Also eine Aufarbeitung dieses Konflikts, was wir auch mal wir mit Frankreich gemacht haben. Und das nimmt gerade ein bisschen zu. Wir erinnern uns also mit Schrecken an die Verletzungen.
Ja, also ohne jetzt auch wieder zum Ende der Sendung das ganz große Fass aufmachen zu wollen, aber das liegt ja möglicherweise doch auch an beiden Seiten und an den realpolitischen Dingen, die Putin und Russland in den letzten Jahren veranstaltet haben.
Ja, das ist mit Sicherheit auch so, weil es gibt nicht nur den einen Guten und die anderen Bösen gleichzeitig nochmal. Aber nur ein kleines Beispiel. Nehmen wir mal Polen her. Da gab es ja den ernsthaften Versuch 2009 mit Tusk zusammenzukommen gleichzeitig. Ja. Da gab es der Besuch in Katyn, dort, wo die Polen als nationales Denkmal den Mord durch den Stalinismus beklagt haben. Und Putin hat auch zu dem Stalinismus was gesagt. Und dann gab es den Absturz von dem Präsidenten anschließend mit der Maschine. In Polen ist das sozusagen wieder das neue Katyn, was damit nichts mehr zu tun hat. Also wieder eine Entfremdung.
Ja.
Und im Grunde genommen geht das erstmal so weiter. Und das müssen wir aufheben, sonst fällt uns Europa auseinander.
Wie lange bleibt Putin der mächtigste Mann der Sowjetunion, hätte ich beinahe gesagt, der mächtigste Mann Russlands?
Ja, spätestens bis dann, wo er abtritt. Und das wissen
er ist jetzt gewählt bis?
24.
Und dann tritt er nochmal an?
Stand gute jetzt. Frage. Wenn ich Prophet wäre, könnte ich das beantworten. Da ich Journalist bin, würde ich mal so eine kurze, vage Antwort geben. Ich persönlich glaube, dass der nicht bis 2036 regieren wird, wie er könnte laut Verfassungsreform.
Ja, dann wäre er ja auch irgendwie dann deutlich
Katharina die Große.
Ja, über Katharina die Große wäre deutlich über 80 Jahre alt.
Ja, wird er nie tun.
Wird er einen Nachfolger aufbauen oder ist er dabei, schon einen aufzubauen?
Das Letztere hat er mir nicht gesagt, das Erstere nehme ich an.
Haben Sie irgendwie einen Verdacht oder mutmaßt man, in welche Richtung das gehen könnte?
Da gibt es so viele Namen zwischenzeitlich, aber ich persönlich glaube, dass das jemand aus der dritten Reihe sein wird und dass keiner aus der ersten Reihe sein wird. Einfach um dieses Altersdifferenz aufzuheben. Putin ist 2000 Präsident geworden, 21 Jahre ist sozusagen jemand alt, der 2000 geboren worden ist.
Und Lavrov, der zweitmächtigste Mann Russlands, ist dann logischerweise auch zu alt.
Ich glaube nicht, dass er das machen würde. Auch aus Lebensqualitätsgründen.
Wir sind am Ende der Sendung. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Es war mir ein Vergnügen.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute.